Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stadtiles.
Direkt von den Straßen, ihr Opfer!
Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
Plattenbau Folge Nummer 12 müsste es mittlerweile sein. Kurze Info vorneweg. Pünktlich zur 12. Episode habe ich es geschafft, eine eigene Website zu starten. Findet man unter plattenbautalk.info. Kann man sich anschauen und ein bisschen reinhören in die vergangenen Folgen. Außerdem gibt es noch mal ein paar Infos zum Support des Podcasts. Ansonsten in der heutigen Folge wollen wir mal wieder so ein bisschen hinter die Kulissen gucken, beziehungsweise nicht unbedingt hinter, sondern eigentlich davor, weil meistens steht er ja eigentlich davor rum. Heute zu Gast Jay, wie geht's dir?
Ja, ganz gut, hallo.
Freut mich. Und das ist schön. Du bist, soweit ich informiert bin, Soundmensch. Sagt man Soundmensch oder wie sagt man Tontechniker?
Das ist eigentlich genau der korrekte Fachausdruck, Soundmensch.
Sound, wirklich?
Nein. Front of House Operator bin ich in dem Sinne.
Uiuiui, okay. Also auch ein englischer Fachbegriff dafür.
Ja. Wenn man mit englischen Bands zusammenarbeitet, sollte man ja auch in der Sprache irgendwie gehen, ja.
Ja, das stimmt. Ansonsten bist du aber auch noch als Tourmanager unterwegs, oder?
Genau, aber da eher im Hip-Hop-Bereich. Also fast gar nicht im Gitarrenbereich.
Okay, also erstmal nur, um das so ein bisschen zusammenzufassen. Also du kümmerst dich quasi um den Sound, um den Klang der Band auf und vor der Bühne?
Im besten Falle vor der Bühne, was das Publikum hört, aber in der Größenordnung halt auch vorne und auf der Bühne.
Okay, alles klar. Und dann bist du auch manchmal noch mit Bands auf Tour. Können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten? Vielleicht erstmal vorneweg. Du bist der Jay. Wie alt bist du?
41 Jahre alt.
41, Junge. Wo kommst du her?
Aus Bremen.
Okay, wie bist du, also wie wird man Soundmann?
Ja, oder Front of House Operator? Ich kann es nicht sagen, ich bin irgendwo mal falsch abgebogen, glaube ich. Aus Verzweiflung habe ich, glaube ich, irgendwann mal angefangen, im Schlachthof in Bremen Fachkraft für Veranstaltungstechnik zu lernen. Okay. Und daraufhin habe ich dann irgendwann das Theaterstück Caveman gemacht. Das war dann auch Teil meiner Abschlussprüfung. Mhm. Und hat ganz gut geklappt alles. Und die haben mich dann direkt für diese Show gebucht, die aber deutschlandweit auch aufgeführt wurde. Und nachher bin ich für die nur noch umgegondelt und habe in Deutschland die Veranstaltungsstätten, wo das Stück dann neu aufgeführt wird, angelernt, wie der Ton sein muss, wie das Licht aufgebaut werden muss, bla 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 bla, und die Show gefahren werden muss. Und darüber hat sich das dann irgendwie entwickelt. Da hat mich ein damaliger Freund, mit dem ich unterwegs war, hatte mich gefragt, irgendwie, ob ich Sound machen kann für eine Band. Habe ich gesagt, jo, konnte ich natürlich nicht.
Weil du bist ja eigentlich aus dem Theaterbereich gekommen dann, oder?
Ja. Du kannst doch nicht einfach mischen, weil du kannst nicht einfach irgendwie anfangen, dir das angucken und sagen, jetzt kann ich mischen oder so. Also ich bin tatsächlich schlecht wie die Nacht losgefahren. War auch Katastrophe, auch Tour durchgezogen, erste Tour gemischt und dann ging das weiter. Ne?
Okay, abgefahren. Aber wo liegen jetzt da, um da vielleicht auch mal ein bisschen zu fachsimpeln, die Unterschiede? Also ich meine, bei so einem Theaterstück, was hast du da? Da hast du Leute, die singen oder irgendwie ins Mikro brüllen und die Musik kommt vom Band? Oder was muss man sich da vorstellen?
Kommt drauf an, wie umfangreich das Theater ist. Bei Caveman war es jetzt, dass die ganzen Musikeinspieler und Einspieler generell vom Band kamen. Da musstest du halt nur darauf achten, dass du da nicht zu abgelenkt warst und die in richtiger Zeit abgefeuert hast. Und er selber war halt, es war eine Ein-Mann-Show, also musstest du da jetzt irgendwie auf Rückkopplung achten oder dass du da 5 Sänger hast, die sich gegenüberstehen mit dem Mikrofon an der Stirn geklebt und da gibt es halt noch andere Probleme.
Okay, abgefahren. Dann, du hast es gerade erwähnt, du wurdest gefragt von irgendeinem Kumpel, ob du mit einer Band auf Tour fahren willst. Welche Band war das?
Strung Out.
Okay.
Ich wollte sie erst noch zurückhalten, weil sie eine von euch ist.
Ja, die ist für diese alte Szenepunkte, ja.
Aber ich habe die Fahne hochgetragen.
Okay, nicht schlecht. Und wie, also du hast Hardcore, Punk, was auch immer, hast du vorher schon gehört oder war das dann für dich der Einstieg in die Musik?
Nee, habe ich schon gehört. Ich habe auch selber ein bisschen getrommelt.
Okay. Aber auf ganz schlecht. Nee, aber ich habe es auch gehört. Aber das, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin Szene-Kind. Also, weißt du, ich war nicht derjenige, der da irgendwie an erster Reihe stand und nur sich so gekleidet hat oder nur die Musik durfte oder sonst irgendwas.
Ja.
Ja. Also, okay. Nee, das war nicht kompletter Einstieg, aber.
Okay, und wann war das ungefähr? Also, um das mal so ein bisschen zeitlich einzusortieren.
2007.
Deine erste Tour.
Ja, meine erste richtige Tour, ja.
Okay, und davor dann 2 oder 3 Jahre Ausbildung zum Veranstaltungstechniker?
Ja, ja, ich hatte aber schon früher, nee, also das war die offizielle Ausbildung dazu, aber ich war 99, war ich jetzt das erste Mal auch schon unterwegs, da war ich in Istanbul und Ankara damals mit Rumble Militia und Stratovarius.
Ah.
Das waren so die ersten, 99, genau, das weiß ich noch, das waren so die ersten. Da ging der Hokuspokus los.
Mit Bands und Musik und keine Ahnung was?
Ja, ja, genau, das waren die ersten Konzerte, halt auswärts, dann richtig unterwegs.
Nicht schlecht. Und also muss ich ja trotzdem nochmal nachfragen, warum, also du hast es gesagt aus Verzweiflung, aber warum Sound? Also hat sich da irgendwas besonders dran gereizt oder war das wirklich einfach, irgendwer hat zu dir gesagt, komm, mach mal und dann hast du angegriffen? Oder also für mich, weil das, also für mich sind es halt auch so ein bisschen böhmische Dörfer, so, ne? Dieses ganze riesen Mischpulte, was du dann da vor dir hast und diese Feinheiten dann da rauszuhören, also da braucht man ja auch irgendwie ein gewisses Ohr für, oder nicht?
Ja, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, irgendwie, wie ich da drauf gekommen bin. Ich frage mich das teilweise tatsächlich selber noch. Ich habe vorher Veranstaltungsmanager, also Veranstaltungskaufmann gelernt. Okay. Und in dieser Ausbildung kam das irgendwie, ich kann es ja wirklich nicht mehr sagen. Ich weiß nicht, ob ich ein Konzert gesehen habe, wo ich beeindruckt irgendwie vom Sound war, vom Mischer oder irgendwie eine Affinität für mich dazu gehabt habe. Auf jeden Fall habe ich tatsächlich diesen Drang so doll verspürt, dass ich gesagt habe, alles klar, ich breche jetzt alles ab hier und ich werde jetzt Soundmann. Das war tatsächlich so. Und dann habe ich einfach angefangen, das durchgezogen, bin Soundmann geworden und hier stehe ich jetzt heute. Und ja.
Bist ein hoch angesehener Soundmann.
Ja. Okay, ich hätte zwar gesagt, da habe mein Leben gegen die Wand gefahren, aber auch so kann man es ausdrücken.
Nicht schlecht. Was macht denn für dich so einen guten Sound Front of House Operator aus? Also, weißt du, was ich meine? Also, brauchst du nur ein gutes Ohr irgendwie? Musst du die Musik kennen? Oder, keine Ahnung, kann auch, also, ne, du hast es selber gesagt, du hast bei einem Theaterstück irgendwie so deine ersten Gehversuche gemacht und dann bist du mit einer Band auf Tour gefahren, was komplett was anderes war. Mhm. Also, was macht denn den guten Soundmenschen aus?
Ich glaube, einen guten Soundmenschen macht aus, erstmal nicht für dich selber zu mischen, sondern für das Publikum, was da steht. Also nicht, dass du so hast, ey, ich mische mir das so selber und mische mir das selber alles so zusammen, wie du das gerne hören möchtest und feierst dich dann ab irgendwie. Und der Rest des Konzerts findet das halt nicht so toll. Du musst halt irgendwie die breite Masse treffen, glaube ich, einfach einen homogenen Sound machen und dann halt noch dicker als andere, ne? Oder das auf jeden Fall versuchen.
Ja, und wahrscheinlich auch ein bisschen auf die Band hören, oder? Was die vielleicht auch will? Oder ist das oftmals so, dass du sagst, Leute, was ihr jetzt da gerne hören wollen würdet, das funktioniert ja einfach nicht.
Ja, das ist ja absurd. Das funktioniert ja sowieso nicht. Die Band steht ja auf der Bühne. Die wird ja niemals hören, was im Prinzip wird die Band niemals hören, was der Soundmensch draußen liefert. Es sei denn, der Gitarrist kommt mal irgendwie mit dem Wireless-System nach vorne geflattert und hört sich das Projekt an oder so. Aber dann ist das ja auch meistens eine leere Halle. Also ich weiß nicht, ob du. Da gehst du ja auf die Wünsche auf den Monitor-Sound, den sie selber auf der Bühne hören.
Nee, ich meinte das, wenn irgendwer von der Bühne runterkommt und sich das dann anhört und dann gibt es ja die wildesten Zeichen, hier mach mal das noch lauter und mach mal das noch lauter und dann im Endeffekt, du stehst dann da und sagst, Leute, hier ist gar keiner in der Halle, mach mal Piano, lass mich mal machen.
Ja, nee, dafür ist es ja auch ein Soundcheck. So, nee, meistens gehe ich da nur dein Tempo ja drauf ein, schnell, um das loszuwerden. Aber du stehst da ja, weil dafür ist es ja ein Soundcheck. Du weißt ja, was du machst in dem Moment. Ich mische ja nicht genauso, dass er, wenn er nach vorne kommt, dass der Mix sich geil anhört, gerade für ihn in dem Moment. Weißt du, was ich meine?
Ja,
auf die Halle gerade einzugehen. Oder ich, keine Ahnung, zieh den Bass komplett runter oder nimm die Kick aus dem Mix raus oder weiß was ich. Da kann ich beim Soundcheck fange ich nicht an, dafür irgendwelche Zuschauer zu mischen, dass ich da geil stehe, wie der geile Mischer vom Herrn irgendwie. Nee, das ist nicht
mein Ziel. Das macht natürlich Sinn. Bereitest du dich, wenn du heute auf eine Tour gehst, sagen wir mal, mit einer Band, mit der warst du schon oft unterwegs. Bereitest du dich dann nochmal explizit darauf vor oder besprichst Sachen vorneweg oder ist das einfach, komm, scheiß drauf, Tag 1, los geht's oder?
Nee, doch, das mache ich schon noch. Doch, das habe ich mir bewahrt irgendwie. Nee, weil ich habe auch echt Bock auf den Job irgendwie. Da habe ich echt tatsächlich Bock drauf und auch immer einen Unterschied zu machen. Irgendwie. Du musst ja auch dem Kunden gerecht werden. Kannst ja nicht angeflogen kommen und so einer. Aber ich meine, ey, du kennst mich, ne? Ich bin der Halotri vom Herrn. Und wenn ich dann noch keine Intention habe, irgendwie meinen Job zu machen, dann kann ich auch zu Hause bleiben, glaube ich. Ich komme
absolut.
Um die Ecke. Nee, aber ich habe da halt auch so also in meinem Interesse, natürlich bereite ich mich dann doch vor, hör mich nochmal in die Songs ein, frag nochmal, was gewünscht ist, mach mir Gedanken, hör mir die neuen Alben an, die aufgenommen wurden, versuch die Räume rauszuhören, die auf den Stimmen verwendet wurden oder keine Ahnung, irgendwas rauszuhören, was speziell verwendet wurde, den Effekt schon mal rauszulegen oder zusammenzubauen auf eine Maschine oder so eine
Trinkese. Ja. Okay, also doch so aufwendig, ja. Weil manchmal, wenn man da nicht so einen Plan davon hat, man stellt sich immer nur vor, der FOH-Operator, der kommt dann da irgendwie nur noch reingeflogen, stellt sich ans Pult pünktlich zum Soundcheck und dann ist er erst wieder, wenn die Band auf die Bühne geht am Start, so ein bisschen, weißt du?
Ach, ich versuche die schon so zu transportieren, wie das Publikum das im besten Falle gewöhnt ist.
Okay, das ist nicht schlecht, nicht schlecht. Wenn wir nochmal zurückgehen, bei deiner Strung-Out-Tour, da bist du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen, ne?
Ich habe mich selber ins kalte Wasser geworfen, ne? Ich meine, wer A sagt, muss auch B sagen, ne? Ich habe gesagt, ich kann nicht. Und ich wusste, ich kann nicht, also.
Okay, und was waren da die besonderen Herausforderungen für dich, beziehungsweise Schwierigkeiten, wenn du da zurückdenkst? Das erste Mal, also das erste Mal auf Tour sein warst du ja wahrscheinlich nicht, ne?
In dem Sinne doch.
Das war eine richtig komplette Tour.
Ich war das erste Mal Tourbus gesehen und alles.
Und dann auch das allererste Mal quasi eine Live-Band, also eine richtige Band auf der Bühne mischen?
Genau. Der Unterschied war halt, dass ich nicht mehr ein Mikrofon hatte, sondern 16. Okay. Wirklich keine Ahnung von Frequenztrennung, wie du Frequenzen bearbeitest. Und hör auf, es war für mich fürchterlich.
Okay, aber du hast es überstanden und wurdest von der Band nicht verprügelt und davon gejagt.
Nein. Also jetzt aus meiner Sicht heute war es unerträglich, aber zu der Zeit war es wahrscheinlich einfach ein Scheiß-Sound. Und damit haben sie sich
Okay. Ja, nicht schlecht, okay. Wie ging es danach weiter? Was sind danach für Bands bei dir denn aufgelaufen? Oder also war das dann Mundpropaganda, dass dann der Nächste gefragt hat? Oder also wie läuft's?
Über Mundpropaganda. Damals war das, glaube ich, dann mit zwar befreundet mit Jordan, glaube ich, von Strung Out. Ich weiß nicht mehr genau wie. Und der meinte dann irgendwie, hier, kannst du mich noch mitnehmen. Also am Ende der Tour war es dann wohl doch nicht mehr so schlimm. Aber aus meiner heutigen Sicht unerträglich. Dann hat irgendwann Madball angeklingelt.
Ja.
Ja, dann bin ich mit denen los und da ging das dann schon. Und die haben mich dann aber halt auch so ein bisschen dann in die richtige Richtung gelenkt, ne? Also da habe ich dann halt auch gemerkt, jetzt musst du was tun irgendwie. Das geht doch in die Richtung, dass du jetzt mehr auf Tour gehst oder sonst irgendwas. Und dann hatte ich halt einen Mentor, den habe ich immer noch zu der Zeit gehabt oder habe ich immer noch bis heute mir beibehalten. Den hat angerufen, tausend Fragen gestellt und gemacht und getan. Und irgendwann hat es dann einen Klick gemacht, nach 4, 5, 6 Jahren oder so.
Okay,
krass. Da hatte ich das Gefühl, ich bin in der Zone.
Okay, also du bist dann, also dass du auch für dich selber sagen kannst, du fühlst dich wohl, du weißt, was du da machst und bist jetzt nicht mit Schweißperlen auf der Stirn am Pult und hast keine Ahnung, was du da eigentlich machst.
Ja, aber auch so, wenn du nur aus Clubs kommst oder sonst irgendwas oder deine Größten waren, so du hast 1500er gemischt oder was und dann auf einmal stehst du auf Fullforce oder so, ne? Da bist du diese Selbstbewusstsein hast, dass du da stehen kannst und du weißt tatsächlich, was du tust.
Ja.
Oh, das ist schon ein Prozess, ja. Das ist
okay, Prozess. Krass. Also Neben Madball, wen machst du noch im Gitarrenbereich?
Dadurch habe ich dann noch Agnostic Front bekommen. Und jetzt mittlerweile bin ich mit Terror auch noch unterwegs und Nessie ist mein Flaggschiff.
In der Gitarrenmusik.
Ja, mit dem bin ich gerne unterwegs. Ja, sehr gerne.
Ja, aber gut, das ist ja wahrscheinlich auch eine freundschaftliche Basis, die man dann noch irgendwo hat, ne?
Ja.
Okay. Was ist die größte Show, die du gemischt hast, sage ich jetzt mal?
Keine Ahnung. Ich gehe nicht raus und habe gesagt, heute habe ich vor 60.000 Leuten gemischt.
Ja, klar.
Ich gehe raus und habe gesagt, ich will das hier nicht verschmirgeln vor den Leuten, die hier stehen. Da bin ich schon irgendwie in der Zone, muss ich sagen. Aber
Halle war auf der Cornell Biscuit Madball Tour in Wembley, glaube ich, war das größte Indoor.
Krass.
Oder war das nur Prestige? Ich weiß gar nicht, warum das in meinem Kopf so hängen geblieben ist. Outdoor, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Wacken. Auf irgendeinem Festival wahrscheinlich, ne?
Wacken, Roskilde.
Mhm.
Das ist, keine Ahnung, das größte Open Air vielleicht in Europa? Ich weiß es nicht.
Roskilde dürfte das ja fast sein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, die haben auch 100.000 Leute oder irgendwie sowas.
Ja gut, aber die haben auch mehrere Bühnen, ne? Also ich glaube,
ja, natürlich.
Genau. Ein Stage war, glaube ich, Wacken, die ich gemischt habe.
Okay, für wen? Auch für Madball?
Ja, auch unter anderem. Frei, da nagelst du mich fest. Ich mische ja auch eine oder andere andere Band noch dazu, mit der ich nicht auf Tour bin. Aber ich glaube, das war, ich weiß gar nicht, ob das, nee, das war nicht Madball. Das war nicht, mit dem war ich gar nicht auf dem Wagen. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht mehr sagen. Da bin ich zu ignorant für.
Okay, ich dachte zu bescheiden.
Nee.
Okay, und dann bist du irgendwann von der Gitarrenmusik im Hip-Hop gelandet.
Ja.
Warum? Warum Hip-Hop? Bezahlen die besser?
Nee, ich habe immer noch einen Freund, der Philipp Stürer, der ist der war hier in Bremen tätig, hat hier damals schon eine Veranstaltungsagentur gehabt und so weiter und so fort. Und der rief mich dann irgendwann und hat gesagt, du, wir brauchen einen Tourmanager für Haftbefehl. Und so fing das an. Da habe ich dann
Aber dann ja für dich eigentlich auch ein neues Aufgabengebiet, oder? Wenn du vorher im Soundbereich unterwegs warst und dann ruft einer an und sagt, du mach mal Tourmanager?
Ja, aber ich kam ja aus dem Management.
Okay.
Also mir war das nicht so fremd irgendwie. Ich weiß es nicht, ich bin da auch so reingesprungen. Gemacht, getan, hat geklappt und seitdem mache ich TM.
Okay, und dann, wen hast du da noch? Du hast Haftbefehl, Hafti...
Ja, für ihn, AZ Zuna habe ich jetzt gemacht, mit Luciano bin ich unterwegs, mit SSIO, Chata, Mero, Enno, sowas.
Also eine lange Liste.
ja, zum Glück mittlerweile, ja. Aber leider auch gar nichts mehr mittlerweile.
Ja gut, jetzt ne, Corona-Zeit, wissen wir, ist jetzt mal eine Ausnahmesituation. Aber ich sag mal, wenn alles normal läuft, dann bist du primär mit Hip-Hop-Bands unterwegs? Oder ja, bist du mehr
Millionär. Und mit Millionär. Du siehst, der muss ich noch ausschauten. Das ist auch noch, davon ab, das ist auch mein Ängster. Also mit dem bin ich auch privat. Deswegen habe ich den wahrscheinlich nicht als Künstler, so, weil ich mit dem halt auch privat auch viel bin.
Ah, okay.
Natürlich für den auch alles und immer.
Okay. Aber bist du denn, also primär Hip-Hop ist eigentlich dein Hauptaufgabengebiet, oder?
Als Tourmanager ausschließlich.
Okay, machst du dann Tourmanager und Soundmensch bei den Hip-Hop-Geschichten?
Kommt auf den Umfang immer an. Mit Luciano habe ich Sound gemacht auf der letzten Luciano-Tour. Haben wir alles komplett mitgenommen, also hatte ich eigene Anlage dabei, Systemtechniker. Das heißt, hab dann halt meinen TM-Job gemacht und bin nur noch nach vorne gegangen, hab kurz einmal die Anlage abgehört, dann kannst du dem System halt sagen, hier, pass auf, das Klangbild gefällt mir noch nicht so wirklich oder ist super. Dann kommst du nach vorne, mach ich kurz Soundcheck, abends Show und dann geht das schon. Wenn du nicht den ganzen Tag mit dem Aufbau beschäftigt bist und so weiter, dann kann ich beides machen. Aber generell mache ich nur TM ausschließlich, weil das halt auch zu viel ist.
Das entscheidest du dann selber, dass du sagst, Leute, ich pack's einfach nicht oder du willst dich auf eine Sache konzentrieren oder woran geht's?
Nee. In dem Bereich haben die schon ihre eigenen Mischer irgendwie. Da würde ich auch nicht zu jedem sagen, mache ich oder mache ich nicht. Bei Luciano ist das sehr familiär und die Umstände waren auch gegeben, so dass wir es machen konnten, dadurch, dass halt ein System dabei war und so fort. Da musst du halt nicht nur FOH-Operator machen. Aber jetzt bei Haft habe ich früher auch einen Song gemacht bei der Lass die Affen aus dem Zoo-Tour. Und auch bis jetzt gerade zu den Gigs, wo wir wieder angefangen haben im neuen Album, da habe ich dann halt auch gesagt, da brauchen wir einen anderen Mischer. Ich habe jetzt auch, wo ich dann über SSIO zusammengearbeitet habe, mit dem ich zusammengearbeitet habe, halt André Meyer kennengelernt, auch ein super FOHler. Und dem lege ich das lieber in die Hände, weil das ist halt sein Zuhause, sein Business. Und der macht das halt gut wie kein anderer.
Okay, also ist es dann gut. Also es macht natürlich auch Sinn, wenn man dann, und ehrt dich ja vielleicht auch ein bisschen, wenn du selber sagst, pass auf, ich konzentriere mich hier auf die eine Aufgabe. Es gibt Leute, die sind vielleicht in der Musik auch ein bisschen bewanderter oder wie auch man das auch immer benennen soll.
Ja, ne? Da musst du schon bei deinen Leisten bleiben. Ne? Da kannst du dich
Und
da musst du halt liefern, da ist kein Spielraum.
Okay, was sind das für Größenordnungen? Also wo spielen so diese Hip-Hop-Acts, mit denen du unterwegs bist?
Ich würde mal sagen, so zwischen Dusi und 7000, sowas.
Okay.
Also mit Nero waren wir auf Hallentour. Mit Zio waren wir auch auf richtig stabiler Hall, also auch so bis 3,5, 4,5, 5. Ich glaube, in Hamburg haben wir sogar 6 gespielt oder so, mit Azizuna auch. Alle so in der Größenordnung.
Lucien, okay. Gut, da gibt es dann durchaus schon ein bisschen mehr zu tun, ne?
Ja.
Wie sieht da dein Tourmanager-Tag aus auf so einer Hip-Hop-Tour? Also ich meine, du bist als Soundmann bist du unterwegs mit Hardcore-Bands, also ne, man sieht ja da auch so ein bisschen, keine Ahnung, wenn man jetzt Madball mal als Beispiel nehmen möchte, man sieht da so den Alltag von so einer Band, wenn die da ankommt und so. Gibt es da einen gravierenden Unterschied bei den Hip-Hop-Bands? Und dann nochmal speziell, was mich auch interessieren würde, für dich als Tourmanager, der Unterschied zwischen so einer Hardcore- und so einer Hip-Hop-Band?
Doch, der Unterschied ist, doch, da gibt es einen Unterschied, klar. Also ich meine, im Hardcore-Bereich, die sind ja meistens eher so mehr bodenständig und die Clubs sind halt
kleiner.
Und auch die Leute sind halt viel erfahrener. Und im Hip-Hop-Bereich kommst du halt angeflogen da in solche Größenordnungen, teilweise mit 30, 40 Leuten. Ne? Da haben wir dann nochmal den Produktionsleiter, der hat ja nochmal die ganze Crew unter sich, da ist es auch aufgeteilt. Ich mache dann zum Beispiel nur den Künstlerbereich.
Ja.
Und da hast du halt viele, viele Individuen, auf die du eingehen musst. Und da muss halt alles passen, ne? Du musst halt von jedem ausreichend haben, dann kannst du keine Abstriche machen. Ja, es ist ein ganz anderes Arbeiten halt irgendwie von A bis Z, vom Catering. Das ist halt, der Umfang ist viel, viel größer. Und der Augenmerk halt, je größer das wird, ist natürlich auch die Anforderung irgendwie. Da hast du halt Techniker, die auch hochbezahlt sind, die müssen auch dementsprechend ihre, ich wollte jetzt gerade Facilities sagen, aber ich wollte hier nicht die ganze Zeit mit. Du brauchst halt anständige Duschen für jeden anständigen Raum. Du musst halt komplett alles durchschildern, alles zeitlich geplant sein. Da kommst du halt nicht mit einem Nightliner an, dann kommst du halt mit zwei Nightlinern an oder mit drei Nightlinern und mit zwei Trucks und hast dann nochmal 40 Stagehands und das ist schon alles ein bisschen anders.
Okay, ja. Wie lange bereitest du so eine Tour vor oder wann fängst du an, so eine Tour vorzubereiten, sag ich mal, bevor du dann wirklich in den Bus einsteigst?
Die Vorbereitung geht generell schon ein halbes Jahr vor der Tour los, mindestens. Der Produktionsleiter macht sehr, sehr viel auf der Tour im technischen Bereich, also ausschließlich im technischen Bereich, was Bühnenbild angeht, was das Trucking angeht und so weiter. Das ist halt alles nicht mein Business, sondern dann eher komplett die Künstlerseite. Dass du dich,
okay, also du kümmerst dich jetzt nicht um die Logistik, wie kommt der Bus von A nach B?
Nein, ich kümmere mich dann eher um die Tourbusse, wie kommen die von A nach B? Wenn wir dann halt noch Interviews haben oder Aftershow-Partys oder noch irgendein Videoshoot oder ein Studiotermin oder sonst irgendwas. Aber das ist dann immer, das kannst du im Vorfeld auch so nicht planen, dass es dann meistens auf der Straße eher passiert, dass das dann spontan ist. Ey, wir kommen später nach oder wir waren früher ab, weil, und hast du nicht gesehen. Ja, eher sowas. Und dann in die Planung halt mit den Ridern. Die werden natürlich alle schon im Vorfeld fertig geschrieben. Kennst du selber, die Vorarbeit ist das A und O. Die Booking-Agentur macht auch sehr viel. Das Advancing wird auch sehr viel geteilt. Da sind meist 5, 6 Leute involviert. Und dann kommt das alle auf CC und dann wird alles reingeschmissen, bis alles steht und alles gut ist. Und dann geht's los.
Okay, und was war da so die kaputteste Show, die du miterlebt hast? Also die verrückteste, wildeste, keine Ahnung, weil sie dann am Ende Koks werfend durch den Backstage gerannt sind oder was auch immer?
Weiß ich nicht, und ab jetzt auch nicht mehr ohne meinen Anwalt. Nee, über sowas rede ich nicht. Ich arbeite ja für alle doch, weißt du? Und das Ding ist, hey, was auf Tour passiert, bleibt auf Tour.
Okay. Ja. Aber es sind schon verrückte Party-Löwen, das kann man festhalten.
Ja, ja, der ein bis andere Tiger ist bestimmt schon mal durch den Raum geflitzt.
Ich verstehe. Wenn wir nochmal zum Sound zurückkommen, gibt es irgendeine Venue, an die du dich erinnerst, wo die Akustik einfach unfassbar gut ist? Sagen wir mal jetzt vielleicht erstmal nur für die Hardcore-Sparte und dann vielleicht auch nochmal für die Hip-Hop-Sparte, weil es sind ja wahrscheinlich unterschiedliche Anforderungen an den Sound, oder?
Ja, klar. Ja, doch, gibt's viele von sogar. Also ich meine, ich bin ja viel unterwegs und sehe halt auch viele Venues. Also zum Beispiel Hochzeiten Hardcore hatte ich, keine Ahnung, 200 Shows auf dem Tacho im Jahr, vielleicht ein bisschen mehr.
Hoppa, okay.
Da siehst du natürlich das ein oder andere Venue. Also mein All-Time-Favorite oder nicht All-Time-Favorite, aber was mir immer so im Kopf hängen bleibt, oder ist München halt, das Backstage.
Wirklich?
Auch wenn die Pappen da durchgeknallt sind, oder, aber wenn der Raum dicht ist, wenn er full ist, dann kannst du den richtigen Druck erzeugen. Das ist schon eine geile Hütte.
Okay, nicht aber für die Hardcore-Sparte jetzt.
Genau, und sonst die besten Systeme, so mittlerweile Frankreich. Frankreich hat richtig aufgeholt. Die haben sehr gute Räume mit ausgemessenen Systemen bis zum geht nicht mehr, wo wo du dann schon auf, so auf CD mischen gehst. Ein ganz anderes Mischen, aber macht auch ultra Bock. Aber ist halt ein ganz anderes. Okay. Hast du dann halt okay. auch die Pulte der Finsternis da stehen und ja. ja. Aber auch das SU36 hat sich gemacht mittlerweile. Die haben da auch in ihrem Song rumgebastelt. Der klingt auf jeden Fall anders als noch vor 6 Jahren, 7 Jahren.
Ja, okay.
Ja.
Na, nicht schlecht. Und gibt's, wenn du als FOH-Techniker unterwegs bist, kannst du dir, keine Ahnung, wie man es ausdrücken soll, aber die Akustik von einem Raum merken, also dass du wirklich, keine Ahnung, du hast jetzt in irgendeiner Venue gespielt, kommst ein Jahr später wieder dahin und weißt im Endeffekt noch so ungefähr, wie es
ja.
war?
Ja. Doch,
also klar. Das kriegst du hin, dass du dann einfach rucki-zucki yeah. hintereinander weg alles zusammenballerst und dann geht's ab?
Ja, aber also du kannst dich an den Raum erinnern, ne? Und, also was heißt rucki-zucki zusammenballern? Nicht Band ist ja nicht Band, ne? Jeder Schlagzeuger tritt ja auch anders auf den Kick und sonst irgendwas. Oder jeder Gitarrist steht anders an und jeder Vocalist drückt anders raus. Das natürlich musst du immer zusammenrühren wieder für den Raum. Aber den Raum selber an sich, du musst ja die PA, also die Anlage, die Musikanlage musst du ja erstmal auch auf den Raum einstellen. Aber doch, da erinnerst du dich eigentlich dran. Doch. Wenn die da jetzt nicht großartig irgendwie was an den rumgeknapst haben oder die Pappen dafür, also die PA verändert haben, dann kannst du da eigentlich den Raum schnell wieder einstellen, ja.
Okay, nicht schlecht. Also ich könnte es wahrscheinlich nicht. Für mich hört sich das alles immer gleich an. Abgefahren. Gibt es eine Lieblingsband von dir, mit der du am liebsten auf Tour bist?
Musikalisch?
Egal aus welchem Bereich, weil es vielleicht menschlich, musikalisch, was auch immer, wo du einfach sagst, da habe ich total Bock drauf, da freue ich mich immer, wenn die anfragen, da freue ich mich auf die Tour.
Ja, so Herzbands, ne? Aber du ich meine, was soll ich dir sagen? Ich habe wirklich Bock auf meinen Job, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich arbeite auch mit Leuten zusammen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Ich werde jetzt nicht sagen, was Privileg habe ich, aber ich habe das Privileg gehabt, dass nur solche an mich herangetreten sind. Also klar, du, ich bin mit AF jetzt seit 12, 13 Jahren unterwegs. Mit denen war ich auf Asien-Tour, mit denen wäre ich mehrmals auf Südamerika-Tour und ich weiß nicht wo irgendwie. Und habe mit denen halt auch schon dementsprechend was durchgemacht. Wir sind zusammen, oder wenn wir unterwegs sind, sind wir zusammengewachsen, wie ich weiß nicht, was letztes Jahr, wo wir Hellfest gespielt haben, da hat einfach alles gepasst, weißt du? Es hat alles gepasst, von vorne bis hinten so. Da war ja auch noch witzig, da konntest du dir auswählen zwischen analog mischen und digital mischen. Und das ganze Wochenende wurde nur digital gemischt und ich war der Einzige, der sich dann halt für analog, also, weißt du, so geil ist das mit denen, dass alles passt irgendwie. Und das war auch ein kompletter Abriss. Aber du, ob ich auch mit Mero auf Tour ist super geil und mit der SSIO ist super geil und es ist wirklich so. Ich meine, das ist echt im Ernst. Also es ist mein Job und es ist noch geil dazu und bei jedem ist es einfach cool. Natürlich hast du Unterschiede auf einer menschlichen Art und Weise, aber ich hatte jetzt nichts, wo ich sage, oh nee, mit dem will ich nicht auf Tour, da ist das scheiße.
Ja. Okay, also gut, in deinem Fall dann dieser luxuriöse Zustand, dass du im Endeffekt nur mit Bands, Menschen, was auch immer zusammenarbeitest, auf die du auch wirklich Bock hast.
Lass mal die Kirche im Dorf und stell mir die das. Luxuriös ist das falsche Wort, aber ich hatte das Glück, die richtigen Bands zu treffen und die richtigen Künstler zu treffen. Lass es dabei bestehen.
Okay, was machst du jetzt gerade in Corona-Zeiten?
Jetzt gerade Corona-Zeiten versuche ich über die Runden zu kommen, ehrlich gesagt.
Okay, also hast du jetzt nicht irgendwie keine Ahnung, bei irgendeinem Sitzkonzert oder irgendwas?
Ich hab einige gemacht, aber du, seit ich war mit die letzte Show, die ich gemacht habe, war Diesnats in Köln, in Hannover. Da haben wir eine Show gespielt und genau nach dem ersten Auftritt die ganze Tour abgeblasen und da ging der Hokuspokus ja los.
Ja.
Und seitdem habe ich mich halt alleine so über Wasser gehalten, durchgeschlagen von dem Hip-Hop-Jahr, was ich hatte.
Mhm.
Und jetzt ist es halt irgendwie vor 2, 3 Monaten, musste ich mich dann auch selber mal aufraffen und wieder was tun. Und starte mich jetzt so durch mit allen möglichen,
kleineren Jobs.
Was dann über Wasser, genau. Und das vermeiden, dass ich halt zum Amt gehen muss oder irgendwas.
Ja. Du hast es gerade angesprochen, das Finanzielle, du musst natürlich keine Zahlen nennen und so weiter, aber kann man grundsätzlich schon so sagen, dass Hip-Hop besser bezahlt als Gitarre?
Ja.
Okay, liegt es jetzt einfach an den unterschiedlichen Besucherzahlen oder sagen die einfach, ey, pass auf, du bist mehr wert,
um es
jetzt
mal doof auszudrücken? Nein, okay, dann, also das Ding ist, im Hip-Hop, da wo ich unterwegs bin, die Zahlen sind anders, die Besucherzahlen, und dadurch hast du natürlich auch ein
anderes Budget. Ja.
Genau, aber der Anspruch an dich ist auch ein anderer, ne? Also
ist der wirklich so anders?
Ist keine Luft. es gibt keine Luft für Scheiße. Du kannst dir da nicht großartig was leisten. Nee. Du musst halt liefern. Ja, krass. Ja, wenn du nicht lieferst, bist du. Ich war, wo ich damals das Musical gemacht hatte, da war ich ja noch als Herr Buhara unterwegs. Die haben mich angerufen, einen Tag auf den anderen, hatten gesagt, der Mischer hat reingeschissen, irgendwie eine Show in Hamburg. Ja. Und dann bin ich darüber, kannte das Musical nicht, hab die Show mir zwei Tage angeguckt. Die hatten ein Skript da über 600 Seiten oder was. Hab die dann auf zwei Seiten hier runtergeschrieben. Und die Show war erfolgreich gefahren. Und ab dem Tag war ich mit denen auf Welttournee, bis die eingestellt wurde. Ja, aber wenn du einen Fehler machst, bist du doch. Ich habe auch Sängerinnen gesehen, Tänzer gesehen. Du, die haben zwei Shows irgendwie mal daneben getreten oder nicht auf dem richtigen Punkt das gemacht. Da war aber ganz schnell jemand anders aus den Staaten.
Krass. Ja, das war wirklich so ein brutales Business, ja?
Ja, ja. Aber da hast du dann halt auch 2.500 Leute, die in Ballkleidern sitzen und das Ticket kostet keine Ahnung was, ne? Da ist,
ja, gut, das ist klar. Das ist klar.
Wenig Spielraum nach
einmal schlecht. Aber dass das halt im Hip-Hop auch so ist, das überrascht mich, dass die da wirklich so eiskalt sind und sagen, du pass auf, du musst hier liefern, ansonsten nehmen wir halt wen anderes.
Naja, was heißt eiskalt? Aber das Ding ist, du verlangst ja auch deinen Lohn, ne? Den du dann vergütet bekommst. Und wenn du zu Halligalli bist und nicht lieferst während der Show, bringst du auch den Künstler letztendlich raus. Der steht da abgefuckt auf der Bühne, zieht die Show scheiße durch. Das ganze Resümee ist scheiße, lass da 5.000 Leute stehen. Das ist halt, da musst du schon liefern. Ne? Das ist wahrscheinlich genau dasselbe irgendwann, als wenn du eine Position hast in einer anderen Firma, die vergleichbar ist oder so. Da hast du halt auch keinen. Es ist Arbeit am Ende, ne?
Absolut. Und wird ja auch offensichtlich ganz, ganz gut bezahlt, so, ne? Von daher auch natürlich verständlich, dass natürlich auch der Künstler im Endeffekt von dir auch eine gewisse Arbeit auch erwartet, ne? Und eine gewisse Leistung.
Aber hallo, natürlich. Deswegen kaufen die sich ja auch das Team ein, ne? Klar.
Nicht schlecht. Ist es immer das gleiche Team, was sie dann, gesetzt im Fall, alle leisten ihre Arbeit, alle sind vernünftig. Ist es immer das gleiche Team oder siehst du da eine starke Fluktuation?
Also ich bin ja jetzt auch nicht irgendwie ewig lange da, super lange im Hip-Hop-Business, ne, um Himmels Willen. Ich bin da ja auch echt letztes Jahr so richtig reingestolpert, irgendwie mit beiden Beinen durch die Tür. Hab da die
Möglichkeit. Du hast ja schon ein paar Touren mitgenommen.
Genau, aber trotzdem, also ich bin da auf jeden Fall noch das kleinste Rad am ganzen Wagen in dem ganzen Business. Aber ja, ich sehe da, es gibt einen Produktionsleiter zum Beispiel, der sticht heraus oder nicht nur ein, zwei, drei, die dann halt auch den Bereich abdecken, aber die auch halt auch außenstehend gut sind, ne? Die dann zum Beispiel eine Seite abdecken davon, der andere ist mit denen unterwegs. Aber die siehst du halt immer wieder, ja. Und die sind halt auch fachlich dann so weit vorne und haben solche Kontakte geknüpft. Ohne die kannst du dann halt auch nicht losmarschieren, ne? Und die sind ja auch scheiße gut. Die sind scheiße gut, die Brüder.
Okay, also die sind dann im Endeffekt auch ihr Geld wert.
Ja, jeden Cent. Ja, du hast halt auch eine Handvoll Mischer, ne? Also nicht eine Hand, vielleicht vier Hände voll Mischer, aber das war's dann auch. Die Luft wird halt dünn da oben und die decken dann halt auch alles ab, ne? Der eine mischt den, der andere den. Also da hast du dann nicht mehr wie im Hardcore-Bereich oder im Gitarrenbereich da irgendwie deine 200 Mischer, sondern in Deutschland gibt's dann halt, ich würde sagen, einen überschaubaren Pool an FOH-Lern, auf die zurückgegriffen wird.
Was ja eigentlich faszinierend ist, wenn man überlegt, dass ja diese Hip-Hop-Acts, sage ich mal, schon fast ein bisschen da, also aus allen Löchern springen, man ja regelmäßig irgendwelche neuen Gesichter da in der Landschaft da irgendwie unterwegs hat, ne?
Ja, gut, aber das Ding ist, wenn du künstlerisch den Anspruch hast, du siehst ja aber auch, wer sich hält oben, ne?
Absolut, das ist nochmal eine andere.
Ja, genau, andauernd Touren macht. Und das ist dann halt immer ein Indikator dafür, wen kaufst du dir ein, wie ernst nimmst du das, wie professionell ziehst du das auf. Also, ich war auch erstaunt, was da für eine Profession an den Tag gelegt wird teilweise. Also, das ist wirklich erstaunlich. Auch für mich war das irgendwie neu. Da wird vorher nochmal die Stimme warm gemacht und Gesangslehrer geholt und tatsächlich Wert drauf gelegt, irgendwie aufs Aufwärmen und hast du nicht gesehen.
Okay.
Also das ist schon sehr professionell auf dem Niveau irgendwie. Das ist nicht jetzt, wenn du denkst, ich sehe da nur die Hardcore-Gangster-Videos. Nee, die wollen schon liefern. Also das ist auf einem ganz hohen Niveau. Ja. Doch.
Also es ist manchmal dann vielleicht ein bisschen weniger Gangster, als es dann in den Videos oder Songs rüberkommt, dann doch irgendwie schon eine professionelle Art, die ganze Musik dann auch zu verkaufen, ne?
Ja, aber das eine schließt das andere ja nicht aus irgendwie. Das heißt ja nicht, dass wenn du einen bestimmten Background hast, dass du nicht professionell der Musik gegenüber sein kannst, die du machst, ne?
Ja.
Nee, also doch, da gibt's, klar, auf jeden Fall. Also gibt's, ich war sehr überrascht, positiv sehr überrascht. Und da macht das halt meine Spaß. Wenn du merkst, dass der Künstler irgendwie das will und auch so einen Anspruch hat, dann stehst du auch dran, ne? Ich weiß zum Beispiel, ich will den Namen auch nicht sagen, obwohl doch kein. Ja, ist doch.
Die haben mich auf den Pott gesetzt einmal. Das war für mich auch neu, ne? Weil du weißt ja, wie ich unterwegs bin normalerweise.
Ja, ja.
Und zweiten, dritten Tag irgendwie hat er so, ey, komm mal kurz rein, weil das war ein Frühaufsteher und du weißt ja, wie ich das mit Frühaufstehen habe. Und da hat er sich mit mir kurz hingesetzt und meinte, du, pass auf, ich stehe früh auf, ich erwarte von dir. Und da habe ich auch das erste Mal geschluckt. Irgendwie. Da hat so, oha, alles klar.
Hier weht der Wind, ja?
Ja, ja. Ich habe den Ernst, also der Wind ist super entspannt, aber er weiß, was er, also die wissen, was sie wollen. Ne? Und ab da ja, versuche ich dann jeden Morgen mindestens zur gleichen Zeit Strand zu stehen.
Ja, gut, aber wenn man sowas weiß, dann kann man sich ja da auch entsprechend ein bisschen eingrooven, ne?
Ja, ja, ja. Doch, ja. Doch, doch.
Hast du eine Empfehlung für angehende FOH-Operators und Operatorinnen?
Jo, such die du so. Ja, ganz im Ernst. Also, du, wir haben Corona, das ist ganz im Ernst. Also, wer jetzt auf Veranstaltung geht, der muss Eier aus Stahl haben.
Nee, aber auch so allgemein, also ohne jetzt mal Corona ausgeblendet. Gibt es da irgendwas? Also, was weiß ich, fangt zu Hause an, hört Musik, versucht da euch irgendwie reinzudenken oder was auch immer. Also gibt es irgendwelche Ratschläge, die du den Leuten oder angehenden Tontechnikerinnen da mitgeben kannst und willst?
Also ich habe das ja komplett autark irgendwie mir reingefeiert, das ganze Projekt. Klar habe ich die Ausbildung gemacht als Veranstaltungsfachkraft, aber da lernst du halt auch nur die Basics, ne? Wie funktioniert was und aber jetzt das Mischen an sich kannst du eigentlich so nicht lernen, beziehungsweise doch kannst du schon lernen, aber du musst halt das Ohr noch haben. Du musst den ganzen Hokuspokus ja irgendwie zusammenrühren, dass es dann noch gut klingt. Ne?
Absolut.
Ich würde mir einen Mentor schnappen und lernen und gucken, ob es meins ist oder nicht. Aber du kannst den besten Schüler haben außer SAE oder den besten Absolventen aus einer Klasse von ich weiß nicht wann.
Ja.
Das sind dann wahrscheinlich auch die Supertechniker und haben von jeder Verkabelung Ahnung und von jedem Gerät können sie auseinanderbauen und löten. Aber bei Mischen, dafür gibt es halt auch
Plan.
Ich würde nicht sagen, kein Plan, aber den Unterschied nicht machen können. Du musst den Unterschied halt machen, weißt du? Das Ding ist, wenn ich angeflogen komme, jetzt sagen wir mit Nessie, ich komme angeflogen irgendwo in irgendeine Pommesbude und oder mit AF oder keine Ahnung und wir mischen und die haben Hausmischer oder sonst irgendwas. Du musst ja an den Typen vorbeikommen. Du musst dich ja du musst ja den Grund haben, warum du überhaupt da bist, weißt du? Und wenn ich dann draußen stehe oder die stehen draußen, alles klar, alle Bands waren geil, die in der Hausmischer, du musst halt einen Unterschied machen. Nicht überlaufen, sonst irgendwas, du musst halt einen soliden, dicken Mix abliefern. Ne? Jetzt
über die Qualität halt, ne?
Genau. Und das musst du halt schon machen. Ne? Und da, wenn du jetzt sagst, okay, alles klar, ich habe jetzt bei Jay irgendwie 2 Jahre lang mir das angeguckt und ich bin jetzt ein geiler Mischer und ich sag dir, oder jeder andere sagt dir, nee, du bist halt nicht so geil, dann bist du halt auch nicht so geil. Ja, kriegst du das vielleicht hin, kannst mischen, aber ich kann es schlecht erklären. Ist wahrscheinlich zu nerdhaft irgendwann.
Nee, aber für mich macht es schon Sinn. Ne? Auf der einen Seite üben, dass du halt auch irgendwie, keine Ahnung, geh in den Proberaum, frag deine Freunde, ob du für die mal mischen kannst. So im Endeffekt, ne? Versuch dich da ein bisschen reinzufuchsen und dann.
Auf jeden Fall, klar.
Ne? Und am Ende, du musst, wie du es gerade selber so schön gesagt hast, du musst halt den Unterschied machen. Warum soll dich eine Band bezahlen, wenn der Inhouse-Techniker genauso gut, wenn nicht sogar besser ist als du?
Genau. Das ist ja noch das Schlimmste, ne? Und die Band wird das ja niemals wissen. Stell dir vor, du kommst da irgendwie rein mit einer Band und wir haben unseren eigenen Mischer mit und vertraust auch voll drauf. Aber jeden Gig haut er das Projekt da gegen die Wand, weißt du, nach jedem Auftritt. Jede Band vor dir war geiler. Das ist natürlich das Ziel auch nicht gemacht. Und
wenn
du
jetzt sagst,
du gehst in Probe rum, fragst deine Band irgendwie, hey, soll ich erwischen? Ich habe das aber auch schon ein paar Mal gesehen, wo das genauso gewesen ist. Die kommen aber dann irgendwann aus dem Proberaum raus, werden erfolgreich und du musst halt mitwachsen, ne? Wenn du da nicht mitwächst, du wirst halt ersetzt. So ist das Ding. Sobald Leute Geld zahlen für jemanden, ändert sich der Wind.
Ja, das stimmt allerdings. Da gebe ich dir absolut recht. Nu machst du ja diese Sound-Sache schon eine ganze Weile. Bist du so ein Typ, der zu Hause denn sitzt und sich Musik nur noch mit seiner High-End 25.000 Euro Anlage anhören kann, oder?
Nein, um Himmels Willen. Nein.
Okay.
Nein. Ehrlich gesagt, ich höre mittlerweile nicht mehr so viel Musik oder konsumiere die mittlerweile anders, als ich das getan habe vorher.
Okay. Bedingt durch deinen Job.
Bedingt durch meinen Job, ja.
Aber du kannst dich noch Also du kannst dich aber noch zu Hause hinsetzen und kannst dir auch einfach mal nur eine Band anhören oder nur mal einen Song auf YouTube, ohne gleich in Tränen auszubrechen, weil der Sound so scheiße ist.
Ja, aber auf YouTube würde ich es mir doch nicht anhören, weil der Sound so scheiße ist. Aber nee, das kann ich durchaus. Klar, ich höre mir neue Alben auch an oder klar, natürlich, ich höre auch Musik. Ich höre viel NDR Info mittlerweile, so ein Nachrichtensender, den höre ich sehr viel, einfach nur was quatschen zu hören. Aber wenn ich so nach Natur komme, nach 30 Tagen oder so, dann muss ich nicht gleich wieder...
Okay, aber du bist jetzt nicht so ein Audiophiler, der jetzt da eine High-End-Anlage irgendwie zu Hause zu stehen hat. Also
zu Hause brauche ich das nicht.
Okay, alles klar. Also es tun auch noch die normalen Boxen.
Ja, ich höre Mucke, wenn ich duschen gehe oder sauber mache oder keine Ahnung, weißt du, so auf so einen, so nebenbei. Auf so einem IKEA Sonos, die gar nicht mal schlecht sind, muss ich sagen.
Okay,
die gar nicht mal schlecht sind.
Nicht bezahlte Werbung an dieser Stelle.
Ich war wirklich beeindruckt.
Okay, aber empfindest du das als schade, dass du Musik nicht mehr so konsumieren kannst, oder ist es für dich egal oder eine Verbesserung oder wie ist das?
Nee, gar nicht. Ich hab lange, lange viel Musik gefeiert und habe die auch intensiv gehört.
Ja.
Und Musik ist jetzt mein Beruf geworden, den ich, wie gesagt, auch liebe. Ich finde das überhaupt nicht schade. Nee. Ich kann immer noch Mucke hören und die geil finden oder so. Aber wie gesagt, so konsumieren, dass ich jetzt ein Album habe, was ich jetzt ein Jahr lang durchknall und mir das immer wieder reinziehe und das Booklet mir angucke, so, das ist nicht mehr. Also das ist halt nicht mehr so. Aber
okay, es ist alles vielleicht ein bisschen schnelllebiger geworden.
Genau. Aber wahrscheinlich auch durch den Konsum der Musik über Spotify und so, dass du halt viel mehr Zugriff hast auf Musik.
Es geht ja auch alles viel schneller. Ich meine, du machst das Programm auf, an, was auch immer, klickst den Song an und gut ist so, ne? Und dann läuft er und danke, tschüss, nächste bitte.
Ja.
Das verstehe ich. Damit sind wir eigentlich auch schon bei einem ganz interessanten Thema. Auch du hast ja so eine kleine Playlist vorbereitet.
Mhm.
Ist ja verrückt, was du da reingepackt hast. Also ich war ein bisschen überrascht. Ich habe was anderes erwartet. Gerade auch, weil ich dachte, ne, du bist mit Hip-Hop-Bands unterwegs, kommt halt mehr Hip-Hop oder was auch immer. Aber was sind das für Songs? Also sind das deine Lieblingssongs oder was ist das?
Ehrlich gesagt habe ich so reingeschmissen daraufhin, was du da geschrieben hattest. Aber ja, so eigentlich, ich glaube schon, was mir so in den Sarah Hartnights, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das damals gehört hatte mal. Ich glaube, in irgendeinem Skaterfilm in den 90ern oder so. Und da bin ich drauf backen geblieben, bis heute. Ich weiß nicht warum, aber der Song, der triggert mich ganz übel.
Irgendwie. Okay. Aber sind ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, so Funky-Geschichten so ein bisschen dabei. Also so schon so, man möchte fast sagen, erwachsene Musik.
Ich bin 41 Jahre alt. Ich bin 41 Jahre alt. Ich kann hier noch
aber so ein Kindskopf, weißt du?
Ja, aber trotzdem, die Ohren, die machen irgendwann, irgendwann mit der Körper, der, weißt du, nee. Das macht irgendwann alles schlapp, du. Eher so ein bisschen gesetzter, aber das ist das tatsächlich, was ich mir so den Tag über, womit ich mich beriesel, je nachdem, so stimmungsmäßig oder so. Oder auf Tour spiele ich viel Motown, viel Funk, so zwischen den Sets, aber auch so um alle, weißt du, wenn wir jetzt unterwegs sind, 30 Tage, da hast du ja auch nicht da Bock irgendwie mit Slipknot da irgendwie den Tag zu verbringen oder so, weißt du? Oder den ganzen Tag da die Warzone in die Fresse zu hauen oder keine Ahnung.
Ja, absolut. Also ich verstehe das ja total. Ich meine, du stehst ja nur auch jeden Tag vor der Bühne und lässt dich da von der Musik vollblasen im Endeffekt. Also,
ja, und dann kennst du das selber. Ab 19 Uhr, die können ja kaum warten, dann in den Clubs die Playlist anzuschmeißen.
Ja, irgendwie. Ja, genau.
Im besten Falle noch ein DJ und dann kriegst du dann erstmal fünf Stunden irgendwie an die Zähne, ne?
Ja, völlig. Also absolut verständlich. Deswegen, ich fand's trotzdem faszinierend, was du da zusammengeworfen hast. Ich find's auf jeden Fall cool. Also Respekt dafür.
Dankeschön.
Damit kommen wir zu den geliebten Kategorien, würde ich mal sagen. Ich weiß nicht, ob du dir die anderen Folgen angehört hast, vielleicht.
Ich hätte nicht gedacht, dass du es mit mir machst, aber gut.
Naja, du musst ja, ne? Auch mal die andere Seite der Medaille sozusagen betrachtet werden. Nicht immer nur das glorreiche Bandleben.
Mhm.
Sondern auch mal der ganze Pöbel, der da drumherum rennt, ne?
Mhm.
Fünfmal entweder oder die Fragen. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet, mal gucken. Fangen wir an, Cuba Libre oder Gin Tonic?
Ah, Gin Tonic.
Bist du eher ein Gin Tonic-Typ, ja?
Mittlerweile aber nicht mehr.
Okay,
es ist traurig, aber wahr. Ne? Mittlerweile bin ich eher so der Weißwein-Schorlen-Typ.
Ich sag mal so, es passt zur Musik, zur Playlist.
Ja, oder eine Ruhe, anständige Rotwein, aber ja, dann Gin würde ich. Gut, ich gebe Gin.
Okay. Mann, Jay, du wirst wirklich alt, das ist ja unfassbar.
Ja, verdammt.
Nummer zwei. Jetzt klar, in der Corona-Zeit ist alles ein bisschen anders. Wenn wir jetzt mal Corona wegdenken.
Ach, du bist auch
und wir bleiben beim Sound, ja, beim Soundmenschen.
Mhm.
Wenn du dich nochmal entscheiden könntest, würdest du eine Festanstellung nehmen oder würdest du weiter der selbstständige Tour?
Selbstständig, ciao, keine Festanstellung, gar nicht.
Wirklich, ja?
Ja.
Also da führt kein Weg dran.
Nein, ich kann nicht für irgendjemand arbeiten, aber ich kann Bock drauf. Nee.
Okay, also bist. Aber machst du ja im Endeffekt. Wenn du auf Tour bist, arbeitest du ja für die Band.
Ja, aber das sind Menschen. Das ist ein anderes Arbeiten. Aber in der Position, wo ich dann arbeite, habe ich ziemliche Freiheiten. Weißt du, was ich meine? Also ich habe dann nicht viele Leute, die über mir sind und mir was sagen. Aber jetzt in der Firma irgendwie von 7 bis. Nein.
Okay. Also auch nicht, keine Ahnung, wenn jetzt irgendein Opernhaus oder was auch immer nochmal anfragt und sagt, du, pass auf.
Nein, das wird es nicht geben. Mhm.
Okay, also bist du eher der Freigeist, ja?
Ja, genau.
Okay, Nummer drei. Vielleicht weiß ich schon die Antwort, aber trotzdem FOH oder Monitor?
FOH.
Warum nicht Monitor?
Ich würde auch gerne Monitor machen. Ich hatte echt mal Bock drauf, einer Band einen geilen Sound dahin zu bügeln. Weil ich oft sagen darf, ich mache ja oft Sound von vorne auch für die Bühne und kann dann nicht mehr was die hören. Oder es sind halt viele. Ich hätte Bock, der Band mal irgendwie auf der Bühne ein geiles Feeling zu geben, einfach. Oder ein geiles Klangbild zu schmettern.
Ja, ohne aber jetzt. Ja, also bleibst beim FOH auf jeden Fall.
Ja.
Ohne jetzt irgendeinen Beef unter Technikern vom Zaun brechen zu wollen, aber. Gibt es große Unterschiede zwischen FOH und Monitor? Oder ist FOH aufwendiger, also das vor der Bühne, als das, was auf der Bühne passiert?
Nee, gibt es einen großartigen Unterschied. Also weiter unten gibt es Unterschiede, ja, weiter oben, die sind, ich sag's nochmal, ich habe auch die Monitortechniker, die ich da oben kennengelernt habe, das ist ein anderes Niveau, das ist ein anderes Niveau von Technikern. Die machen wirklich den Unterschied, da trennt sich die Spreu vom Weizen wirklich, da gibt's null, aber die Technik auf der Bühne, würde ich sagen, ist sogar fast noch umfangreicher. Und die Mischwege, du hast halt viel mehr Ausspielwege, im schlimmsten Fall noch in ihr System oder sonst irgendwas.
Ja.
Vorne musst du halt das Feeling rüberbringen, was die Band versucht zu transportieren an das Publikum. Es sind halt zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Aber ich stelle mich lieber vorne.
Okay, und im Endeffekt, du musst ja auch zwei. Aber du musst ja auch im Endeffekt zwei verschiedene Parteien glücklich machen. Auf der Bühne hast du ja eigentlich den Künstler.
Ja.
Ne, der vielleicht sogar noch anspruchsvoller ist als das Publikum, was vorne steht, was vielleicht nicht so unbedingt kleine Nuancen unterscheiden kann, oder?
Ja, aber das hat sich auch irgendwie so eingestellt und darauf, ich bin 12 Jahre so unterwegs gewesen. Weißt du, irgendwann weißt du, was die hören wollen oder wie du den Sound hinkriegst aus der letzten schäbigen Monitorbox oder so. Und die kriegen ja noch einen Teil mit aus der Gesamtmische von vorne. Und dazu noch, was jeder hören möchte auf Monitor. Doch, das kriege ich eigentlich ganz gut hin mittlerweile.
Okay. Dann Nummer 4. Vielleicht ein bisschen fies. Mal gucken. Nasty oder Agnostic Front?
Ach, Digga, komm, hör auf mit so einer Scheiße, Mann. Ja, das ist doch scheiße, sowas. Nee, komm, das kannst du nicht. Das ist echt. Ich würde mich von beiden würde ich mich nicht trennen. Das Ding
okay,
ist,
aber das ist ja, aber das auch
ich mache AF seit 12 Jahren und der hat mir jetzt sogar in diesen Corona-Zeiten, da hast du ja selber mitgekriegt mit den Shirts. Und auch so das Menschliche zwischen uns irgendwie und die ganze Crew dahinter, Mosch und Nanana und Schlumpf und selbst Mongo hier, Johann, mein Tag und das ist so. Das ist ein ganz anderes Ding, aber auch Nasty, weißt du, da wo ich einmal so lange verletzt war, die haben mir die Chance wieder gegeben, wieder reinzukommen ins Business und da waren wir auch noch ganz frisch zusammen irgendwie und haben mir auch schon Halligalli durchgemacht und menschlich ist das einfach. Ich würde mich von keinem von beiden, ich würde mich für niemanden von beiden entscheiden, sondern für beide weiterarbeiten.
Ja, aber das ist doch eine schöne Aussage, finde ich gut, gefällt mir.
Mach nicht sowas.
Nein, aber das ist doch völlig okay, weißt du, ich meine, das ist doch völlig verständlich. Also das finde ich auch ist eine schöne Antwort, dass man auch wirklich zu beiden 100% steht und da auch eigentlich nichts ändern möchte.
Ja.
Weißt du? Ja. Das ist doch schön. Letzte Entweder-Oder-Geschichte. Der Klassiker Club- oder Festivalshow? Müsste man bei dir ja vielleicht auch nochmal jetzt so ein bisschen unterscheiden, ne? Vielleicht als Tontechniker beziehungsweise als Tourmanager. Fangen wir mal damit an, vielleicht erstmal.
Als Tourmanager würde ich sagen, groß Halle, große Hallen, große Festivals. Als Tourmanager ist immer komfortabel.
Ja.
Und als Mischer, ich habe auch Bomben Live-Dinger gehabt auf großen Sachen.
Ja.
Ich hatte super mit Madball und auch mit AF haben wir Brutal Soul seine Mutter genommen. Das war ganz gut. Mit Nessie habe ich letztens das Impericon Festival hops genommen. Das war, die haben da geliefert des Todes. Das Hellfest war geil. Aber sonst zum Beispiel Clubs kannst du halt besser bändigen, ne? Da kannst du halt, die Hütte voll ist, da hast du halt keinen Wind und keine anderen äußeren Einwirkungen irgendwie.
Ja.
Du kannst halt, auch hier Coney Island, nochmal zum Sound, ne? Der Laden ist auch,
Ist gut, ja?
Ja, das macht Spaß in der Hütte. Also Clubs zum Mischen sind schon geil, das macht schon Bock.
Okay, das halt und wenn du's genremäßig unterscheidest, Festival für Hip-Hop oder eher Hardcore oder Club für Hardcore oder
ja, also Hip-Hop? Als Mischer würde ich immer Club bevorzugen. Am okay. Ende würde ich immer Clubs bevorzugen. Dachte okay. Das ist immer geiler.
Okay. Mhm. Naja, nicht schlecht. Stabile Ansagen. Letztes Spielchen, bin ich jetzt wirklich mal gespannt. Das Wunschline-Up.
Wunschline-Up
im Club.
Oha.
Vier Bands.
Oh.
Du kannst auch tote Bands zum Leben erwecken, ist völlig egal. Hauptsache, es werden vier Bands im Club deiner Wahl. Kommen wir vielleicht gleich zu Anfang mal drauf. Wo würde dein Wunschline-Up spielen, in welchem Club?
Oha, da gibt es natürlich viele. Verflucht, wo würde ich die gerne sehen?
Back to the Roots in Bremen wieder? Oder woanders?
Ich war gerade überlegen. Ja, vielleicht im Schlachthof würde ich es gerne sehen, das ganze Projekt. Ich muss
sagen, so viel geht ja da nicht mehr, ne?
Nö, aber trotzdem, ne? Ey, easy. Yeah. Ich habe da gelernt, ne?
deswegen sag ich ja.
Aber es ging da noch eine Menge. Da habe ich noch Billy Talent gesehen als Vorgruppe von Beatsteaks.
Nicht schlecht.
Ja, so scheiß halt bin ich. Ja, aber im Aradin habe ich mal selig gesehen. Das war einer der besten Sounds, die ich in meinem Leben gehört habe. Das war beeindruckend. Kennst du das Aladdin in Bremen? Ist eigentlich ein Schmollerschuppen.
Ja, das Aladdin kenne ich, war selber allerdings noch nie da. Ich war einmal in Bremen bei einer Terrorshow. Ich weiß allerdings gar nicht mehr, wo das war, in irgendeinem kleinen Laden.
Tower war das bestimmt.
Nee, auch nicht im Tower. Oder war es im Tower? Ist Tower in so einem Wohngebäude irgendwie drinne?
Ja, ist ja genau, direkt am Bahnhof ist das.
Ja, genau. Okay, dann war es Tower. Ja. Dann war es Tower. Okay. Aber du würdest im Schlachthof?
Ich würde im Schlachthof, ja, warum nicht?
Okay. Welche Bands? Vier Bands?
Ach so, ja, Mist. Stimmt.
Liner brauchen wir auch noch, ja.
Ja, stimmt. Devil in Me will ich auf jeden Fall sehen.
Geil,
okay. Feier ich des Todes.
Okay.
Wen will ich noch sehen? Rose Tattoo hätte ich Bock live zu sehen. Die habe ich noch nicht live gesehen.
Verrücktes Line-Up, okay. Rose Tattoo,
ja. Ja, ey, ist doch egal, oder?
Ah, das ist deine Show, ey. Keine Regeln.
Warte mal auf meinen Headliner. wie noch? Sade würde ich gerne mal live sehen.
Sade?
Mhm.
Okay.
Die würde ich gerne mal. Und Jay-Z als Headliner mit voller Band. Den würde ich auch gerne live sehen.
Wow. Das ist wahrscheinlich eins der verrücktesten Wunschline-Ups, was ich je gehört habe.
Ja. Aber das wäre ein guter Abend für mich.
Okay, im Schlachthof, wie viele Leute passen da rein?
Oh, nicht viele, du. 1200?
Okay, also mit 150 Euro Eintritt bist du wahrscheinlich dabei.
Nein, das ist ja Wunschline-Up, das ist ja for free. Ne?
Okay, der große Gönner.
Oh, du bist doch der Gönner, du bist doch ein Wunschline-Up hier.
Nee, super, gefällt mir gut. Damit würde ich das ganze Ding ja auch schon zum Ende bringen wollen. Hast du noch letzte Worte? Möchtest du noch jemanden grüßen?
Nö. Also, danke, dass ich hier sein durfte oder mit dir das Gespräch führen durfte.
Sehr gerne.
Halte durch diese harte Corona-Zeit und auf bald.
Super, dann vielen Dank und bleib gesund und wir hören uns.
Dankeschön, du auch. Bis bald.
Ciao.